Big FM Podcast.
Es wird Zeit. Also gib mir ein Mic.
Das ist der Pop. Hört ihr?
Es wird Zeit. Für was? Das Rap die Stimme erhebt.
Ja. Yeah.
Deutschrap rasiert.
Mit Reese.
Das ist ein schönes Album.
Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön.
Das habe ich echt schon lange nicht mehr gesagt, dass ein Album wirklich schön ist. So.
Ja, ich habe echt, aber ich habe viel gezwungenermaßen quasi immer wieder verändert. So. Also es wäre lange nicht so schön gewesen, wäre nicht irgendwie eine Pandemie und persönliche Downs und so dazwischen gekommen und dann immer wieder alles komplett in Frage stellen. Ich glaube auch, dass dafür hat man heute so wenig Zeit. Mhm. Also diese Taktung, wie alles sein muss, ist ja heute eigentlich schon crazy, wenn man sich 2 Jahre für ein Album Zeit lässt.
Safe.
Und ich kann schon irgendwie auch, ich könnte jeden Tag auch einen guten Song machen, nach einfach so qualitativen Maßstäben, aber man muss irgendwie, also die Songs, die so richtig berühren, sind oft die, wo mehr drin steckt als nur dein Skill-Level, ne?
Das ist
irgendwie, wo einfach, ja, das echte Leben drin steckt so ein bisschen. Und das, da hatte ich jetzt diesmal mehr Zeit, das wirken zu lassen und das eigentlich quasi Hochkultur 4,5 oder so. Ich habe mindestens das Ganze, was Hochkultur 2 sein sollte, ich glaube, Everything, was auf dem Album drauf ist, der Song, der war schon fertig. Und sonst sind alle Songs, habe ich ein ganzes Album verworfen, was schon gemixt war auch teilweise.
Digger.
Also ich habe sehr viel Geld auch verschwendet in diesem Prozess, aber dann wiederum nicht verschwendet, weil jetzt echt die Liebe ist echt sehr, sehr krass gerade. Und Nummer 1 kann man auch
mal. Mhm, kann man auch mal droppen. Nach wie vielen Jahren? Du hast es gestern, erst gepostet.
Ja, genau.
Nee.
Also ich habe vor 30 Jahren genau angefangen auf Deutsch zu rappen.
Ja.
Vor 32 auf Englisch. Vor 27 Jahren, also 96, war ich das erste Mal auf irgendeinem Tonträger drauf. Das war so eine Underground-Compilation aus von einem Dortmunder Label, wo wir dann als Dynamite Deluxe unser erstes Release hatten. Dann das Jahr da drauf haben wir Pures Gift rausgebracht.
Ja.
Oder 2 Jahre darauf.
Crazy.
Ende 97, genau. Ende 97 kam unser Demo, wovon wir auch irgendwie dann über die Jahre echt 10.000, 15.000 physische Kassetten von Bühnen verkauft haben. Und dann 98 Pures Gift, 99 Major Deal bekommen, 2000 Dynamite Deluxe Album, 2001 mein erstes Solo-Album und dann immer weiter.
Krass. Ja, wenn man das sich historisch mal reinfällt, also für alle, die nicht wissen, was eine Kassette ist, das sind aber früher Musik drauf.
Ja, das gab's mal. Aber gibt's auch wieder im Special Bundle das Vinyl-Tape und ein T-Shirt mit Bügel, mit Aufbügel. Grafiken noch.
Ach, der noch, okay. Ja. Ich muss sagen, Platten sind voll zurückgekommen. Vinyl sind wieder voll heiß so irgendwie. Also nicht, dass es jemand benutzt, aber so dekomäßig ist es voll zurückgekommen.
Voll. Also ich höre auch sehr viel Platten und das hat auch für mich das Album nochmal, hat mir so eine andere Brille nochmal aufgesetzt, um mein eigenes Album zu A&R'en und zu entscheiden, weil ich ein super krasser Fan in den letzten Jahren geworden bin von diesem ganzen Rock Marciano, Griselda, alles, was aus dem Umfeld kommt. Stove God Cooks, das Album zum Beispiel, dieses Reasonable Drought. Das war eigentlich meine Main Inspiration für das Album, was ich jetzt im Mai gedroppt habe mit Morlocco Plus, Daddy's Home, was ich als Sam Similia gemacht habe. So, da war das so total die Inspiration. Und ich wusste, denn mein Sammy Deluxe Album muss irgendwie auch mehr sein, jetzt als nur mein Wunsch, gerade auf geile Underground Beats zu spitten. Und trotzdem wollte ich so diesen Hip-Hop-Maßstäben gerecht werden und habe einfach so viel meine Lieblingsplattenkisten einfach immer wieder so da durchsortiert und mir so vorgestellt, wie könnte sich ein Album von mir da einfügen, sodass das international das auch wirkt, dass einfach die Beats auf einem krassen Niveau sind und einfach auch alle Beats so eine Art Beats sind, die man picken würde. Mhm. Das letzte Album, dieses Hochkultur 1, war so ein Album, wo ich fast alle Skizzen so auf dem Loop entstanden sind, ich dann irgendwie geile Songs drauf geschrieben habe und dann aber unter die Vocals sozusagen produzieren musste.
Mm. Boah, das ist schwierig. Ja, das
und irgendwie nicht so, also ich finde, da sind auch ein paar geile Dinger bei, irgendwie artsy, aber nicht so dieses Classic-Hip-Hop-Album-Feeling, wo man so, sind das Beats, wo jeder andere Rapper auch gerne einen Verse drauf machen würde oder so. Das sind so einfach kleine so Kunstwerke, die auch cool sind, aber deshalb ging es auch ein bisschen so unnoticed, glaube ich. Das war einfach nicht so on point und das Ding jetzt ist irgendwie...
Das ist doch krass. Ja, also das Album jetzt, ich habe echt gedacht, also teilweise sind so voll die ASAP-lasting wie, wo ich erst gedacht habe, so, okay, was passiert? Aber es ist dope abgeliefert. Ich finde so, also was ich sagen muss, du klingst viel jünger als auf dem anderen Album davor. Mhm. Das fand ich halt wirklich krass, wo ich gedacht habe, okay. Aber ohne, weißt du, ohne sich so, wie sagt man, so anzubiedern und so pseudomäßig auf Drippy und Fresh zu machen, so. Also das klang viel jünger, wo ich gedacht habe, so, okay.
Ja, also einmal glaube ich, ja, also ich habe mich auch mehr getraut, mal wieder in so ein höheres Stimmregister zu kommen. Auf dem davor war ich sehr so,
ja, mellow,
das
ja.
Benutze ich auf diesem Album auch teilweise und mag es dann auch so, weil dieser Bass, der dann in der Stimme ist, hat schon was. Aber ich habe wirklich viel Abso gehört. Mhm. Ich habe mir so einen krassen, eine Frankfurter Straßenbahn gekauft letztes Jahr. Oder vorletztes Jahr eigentlich.
Okay.
Die ist letztes Jahr angekommen. Ich habe die mir in meinen Garten gestellt, so als Extension zu meiner Kunstwerkstatt sozusagen. Und da die Anlage aus meinem alten Restaurant eingebaut. So, dass ich 2020 geschlossen habe. Und das hat eben, das ist echt so eine Straßenbahn, die jetzt sehr, sehr laut boomt, wenn man aufdreht. Und da habe ich so, der Treiber der Anlage sozusagen ist der Rechner auch, der in meinem Restaurant damals war. Und da sind so 2000 Songs drauf, die ich 2015, als ich das Restaurant eröffnet hatte, eben so auf den Rechner gespielt habe. Okay. So auf, okay, das ist die Hintergrundmucke, so, weißt du, für den Laden. Kurz danach kam dann Spotify und dann hat natürlich keiner mehr diese Songs gehört. Aber irgendwie habe ich voll viel diese Songs wieder gehört. Und da war dann auch dieses Control System Album von Abso dabei, was mich dann schon so krass wieder geflasht hat. Und dann, genau als ich so wieder gemerkt habe, sei, das ist echt einer meiner Lieblingsrapper ever und die Art von Wordplay, die er benutzt, aber auch die, wie er seine Stimme einsetzt und alles, inspiriert mich so krass. Und genau dann kam sein neues Album raus.
Ja.
Ich sehr empfehle Herbert.
Sehr heiß.
Unglaublich.
Sehr heiß.
Einfach so viel persönliche Sachen und trotzdem hat kein Song irgendwie unter dem Inhalt gelitten. Es sind einfach alles super geile Rap-Songs. Und das Ding hat mich auch nochmal extrem motiviert. Und vor allem eben, also es gibt so einen Song auf dem Album bei mir relativ am Ende, Don Quixote.
Ja.
So der wäre safe nicht ohne den entstanden, weil diese ganze Tonlage, in der ich rap und alles in meinem Kopf, bin ich eigentlich Abso quasi. Und hab da echt ja sehr viel mich getraut, einfach so anders wieder zu klingen und nicht in so Muster zu verfallen, so das ist jetzt meine Stimme.
Ja.
Also ich habe so 1 Million Stimmen irgendwie und die habe ich auch auf dem Album echt in Vielfalt genutzt.
Ja, aber genau das fand ich nice, weil am Anfang, muss ich sagen, habe ich echt gedacht, so, okay, bei ein paar Produktionen, wo ich gedacht habe, so, okay, was passiert jetzt? Weißt du, es kann ja, ich meine, wir haben es ja auch gehört, ein paar haben das ja immer versucht, was dann so auf, hey, ich bin jetzt nochmal 20 gefühlt, so, was einerseits nice ist, aber es kann halt auch richtig trash klingen, so.
Ja, voll. Also generell habe ich ja eh immer schon alles gemacht jetzt. Ich bin auch viel mit dem Immer Ready Camp und Marvin und Morten und so connected und hab mit denen auch nochmal so Revue passieren lassen. Wann haben die eigentlich angefangen und Greenie und wann waren diese ersten Trap-Sachen? Und das war auf jeden Fall schon auch zu der Zeit, wo ich schon Autotune benutzt habe. Weißt, also ich glaube, Tour war auch einer der ersten auf dem Album, sogar was ich noch auf Deluxe Records released habe, von Tour Grau, hatte auch schon Autotune benutzt und war auch sehr früh schon mit so 808-Sachen immer am Start. Also letztendlich so ganz neu ist es nicht, aber dann viele von diesen Kadenzen, wie man rappt und so, sind natürlich so andere Facetten, aber irgendwie hatte ich auch immer das Gefühl, ich habe eh nicht so einen Style, der jetzt mein Style ist und ich kann mich eigentlich allem bedienen, wo ich mich wohlfühle, aber trotzdem klappt es eben manchmal besser und manchmal schlechter. Also ich glaube, ich habe viel in meiner Karriere, also vieles von meinem Katalog hat quasi darunter gelitten, dass ich auch so ein krasser Fan von allem Möglichen bin. So, aber es ist auch bei allen Möglichen so. Also ich kann wirklich, ich weiß noch, die Dipset-Zeit.
Ja.
So, und jetzt guck mal genau die Ära, wo das war und scan mal von all Rappern, die am Start waren, so durch. Also wir haben alle irgendwie versucht, so ein bisschen so zu klingen, solche Beats zu picken, ein bisschen die Stimme so.
Ja.
So komische Sachen mit der Stimme zu machen und so. Deshalb ist schon interessant, wie das sich manchmal positiv auswirkt, weil ein Fan sein ist natürlich was Gutes, aber man muss trotzdem sehr krassen Filter haben, was zu einem selbst passt und dann in welcher Facette, weil ich habe auch noch viel mehr andere Trap-Songs gehabt oder andere boom-bappige Songs und die haben es trotzdem nicht aufs Album geschafft, jeweils aus irgendeinem Grund.
Krass. Ja, ich finde das gerade so, ich weiß gar nicht mehr, wem ich das letztens hatte, aber gerade so diese Thematik, weißt du, so zwischen Fan sein oder Inspiration und Copy-Paste ist halt schon noch ein Riesenunterschied.
Ja, definitiv.
Und da haben wir halt heute so ein klitzekleines oder großes Problem, dass viel mehr gecopy-pastet wird, als dass es eine Inspiration ist. So.
Ja. Für mich ist irgendwie auch immer, ich glaube, was bei mir immer so ein Album richtig gut macht, ist, wenn ich gute Spielpartner auch habe und weiß, für wen ich es gerade mache, weil einfach nur für die Öffentlichkeit, ich bin ja zwar jedem dankbar, der mir eine geile Message schreibt oder mir auf der Straße was Nettes sagt, aber ich kenne die ja nicht, weißt du? Ich habe die nicht vorher im Kopf. Ich kann die nicht als realistischen Messwert nehmen. Und ich habe über die 25 Jahre, die ich jetzt Sachen release, für jede von meiner Facetten schon Respekt und Disrespect bekommen. Also ich habe schon Leute getroffen, die nur Gesangssachen von mir, die so total emotional sind und wie Superheld toll finden und nichts mit dem harten Rap-Kram anfangen können. Und ich habe ganz viele Leute, die immer nur wollen, dass ich, weißt du, auf dem Desu-Beat rap gefühlt. So. Und so diesen New York Anfang den 2000er-Sound mache. Und ich habe irgendwie, ich glaube jetzt, dadurch, dass ich das Album mit Morlocco gemacht habe, wo ich so lyrisch sehr funny und sharp war, weil ich die ganze Zeit wusste, der Produzent ist gleichzeitig eine Person, die als alter Ego einer der krassesten reimverliebten Rapper in Deutschland ist. Also Morlock Dilemma.
Ja.
Und dann ist, davon habe ich ein bisschen mit auf dieses Album übertragen, weil er ja auch mitproduziert hat. Denn einfach so Beats wie Conductor Williams und Notz, ich weiß so, das sind so Typen, die verstehen keinen einzigen meiner Reime. Mhm. Aber wenn die allein so der Faktor, dass so geile Ami-Produzenten, die an vielen von meinen Lieblingsalben ever mitgewirkt haben, dass die das dann auch irgendwie hören werden. Ich weiß nicht, ob sie das Album anhören, aber zumindest sehen sie einen Instagram-Post, in dem sie getaggt sind. Und irgendwie war das so ein bisschen so, ich habe einfach... Meine interne Messlatte war einfach hoch irgendwie und ja.
Ja, aber das ist auch nice. Ich muss sagen, ich fand das Intro sehr, sehr nice, weil sehr, sehr viel wahre Worte drin waren auf jeden Fall. Gerade so in Bezug auf was so Ausschlachtung von dieser urbanen Subkultur gerade betrifft. Mhm. Weil ich finde, das ist so, weißt du, so der Boomer, dafür sind wir gut so.
Ja, voll.
Und zum Werben, aber alles andere irgendwie nicht.
Ja, habe ich auch viel auf jetzt. Ich hab nicht so eine krasse Promotour gemacht, aber habe schon mit vielen öffentlich-rechtlichen Radiosendern und irgendwie da, wo noch Musikformate da waren, wir haben auch viel so darüber geredet, oder es kam so oft so auf, dieses Thema so, ja, wie groß ist denn jetzt Hip-Hop und was ist das alles? Und irgendwie stimmt es nämlich echt, dass so es oft im Negativen benutzt wird und das Positive nicht gewertschätzt wird und in den richtigen Momenten nicht gecheckt wird. Es hat noch kein deutscher Rapper im Bundesverdienstkreuz oder irgendeine Art von Award bekommen, was Schlagersänger ständig kriegen, die super monokulturell, weißt du, bestimmt auch tolle Sachen machen für ihre Nische. So. Aber ich finde, sowas muss das Land und die offizielle Kultur muss das auch langsam anerkennen. Aber wir sind trotzdem gut genug, dass jede Werbung mittlerweile Rap ist, aber trotzdem nicht gut genug, dass der von Rap-Produzenten gemacht wird oder dass sie einen echten Rapper als Writer nehmen, sondern oft dann einfach, weißt du, Werbeagentur, Musiker. Und es wird einfach so viel wirklich appropriated und nicht appreciated. Ne?
Ja.
Das ist schade. Aber dann wiederum auch trotzdem Stück für Stück irgendwie. Ich habe mich trotzdem gefreut, dass so viele Leute dieses Jahr einfach über dieses Hip-Hop 50 geredet haben. Also wirklich war in jeder Art von Format und man muss dann auch die Erfolge nehmen, die da sind. Und
Ja, es ist schon wichtig, aber ich finde, das ist immer so schwierig, weil das geht sogar drüber hinaus. Es hat auch irgendwie was mit Integration zu tun, weil wir sind halt alle, also so, wenn man es auf die Masse runterbricht, wir haben halt alle irgendwie Migrationshintergrund und dann ist das, finde ich, sogar noch größer, als dass es nur noch um Musik geht. So.
Ja, das, ich denke, ist schon echt extrem, was das Movement so gemacht hat. Ich habe irgendwie irgendwann einfach mal so den, als mich irgendjemand so ein bisschen kritisch gefragt habe, ja, aber was meinst du denn, das ist so toll und so viel Einfluss auf die Welt und auf die Gesamtkultur. Ich sag so, okay, stell dir mal einfach jetzt die letzten 50 Jahre ohne Hip-Hop vor, dann gibt's keinen Barack Obama als ersten schwarzen Präsidenten. So, dann leben wir immer noch in einer Welt, die komplett eine weiße Narrative hat, so wie alles ist und alle Subgruppen müssen sich nur für ihre Subgruppen, weißt du, dann da unterhalten und können ihre kleinen Mini-Nischen haben. Und das ist schon so, das Cosign von Hip-Hop hat das möglich gemacht, dass Barack Obama Präsident wird. Und nicht, dass jetzt irgendwie das die Welt wirklich inhaltlich in allen Facetten besser gemacht hat. Aber es hat auf jeden Fall gerade für schwarze Leute und People of Color so ein extremes Motivationsgefühl gegeben, dass so die größte, wichtigste Position einmal von jemandem von uns besetzt war. Ja. Und es ist schon irgendwie so ein Empowerment-Step gewesen. Und das ist eben, was Hip-Hop komplett gemacht hat in allen seinen Facetten. So, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie die Medienlandschaft hier aussehen würde. So.
Ja, es ist voll so. Ich finde das auch immer so. Deswegen meine ich ja auch so, dass das Hack, was der ganzen Sache zugeschrieben wird, das kommt irgendwie nicht. Das kommt nur im negativen Kontext. So, wenn dann gesagt wird, ja, okay, da gab es was, das ich irgendwie, klar, brauchen wir nicht reden, so Clans und bla bla bla, dieses ganze Zeug, so, dann ist das irgendwie so Talk of Town, aber wenn es mal um was Positives geht, irgendwie, wenn einer, keine Ahnung, eine Abfahrt macht, sei es nur irgendwie eine Spendenkiste oder sowas, dann ist das so eine Side-Note einfach. Und da denke ich mir so, wenn ihr, also, ne, wenn man es mal wirklich betrachten würde, es passiert so viel.
Ja.
Ist gerade so für eine junge Gesellschaft, ich schiebe das nicht mal, ich finde, Hip-Hop ist mittlerweile viel zu klein, es ist irgendwie so einfach diese urbane Kultur, viel zu wenig Credit dafür bekommt, was sie eigentlich macht.
Das stimmt.
Also auch gesellschaftlich vor allem.
Ja. Ich muss gerade dran denken, dass mich Falk Schacht, mit dem hatte ich auch ein cooles Interview,
ja.
Und der hat mich daran erinnert, dass ich mal angerufen habe bei Energy in Hamburg, glaube ich.
Ja.
Radio Energy, weil das war zu der Zeit, wo mein Sohn noch in Deutschland gewohnt habe und wo ich ihn morgens zur Schule gefahren habe und dann haben wir Radio gehört. Und dann habe ich, das war genau diese Chris Brown und Rihanna-Sache.
Ah, ja, ja, ja.
Und da war auf einmal Rapper Chris Brown schlägt seine ja. Frau Rihanna und so. Da habe ich da wirklich angerufen im Radio, weil ich eben im Auto gerade saß, mein Sohn gedroppt hatte und die Zeit hatte und gesagt, so, hey, das kann nicht sein, dass der Typ immer R&B-Sänger genau. ist, wenn und er einen Grammy kriegt und wenn er eine Frau schlägt, ist er ein Rapper auf einmal. Was ja. ist denn los? So, ihr könnt nicht die Fakten so verdrehen. Und Falk hatte mir erzählt, dass er auch irgendwie bei der DPA oder irgendeinem großen Medienanstalt, die das die News so gespreadet mhm. haben, wo es alle Zeitschriften übernommen haben, dass da ja. auch immer das Claim-Wort Rapper jetzt, drin war. Und,
war dann Rapper,
und dann hat er da auch dafür gesorgt, dass die irgendwie Sänger ja. draus machen.
Ey, das ist aber so. Ja. Wenn es negativ ist, ah, okay, der Rapper. Also, ja. Okay, Bro, cool.
Ja, die Leute brauchen immer so einen kleinen Sündenbock. Ja. Ist schon okay, auf jeden Fall.
Ja.
Solange wir irgendwie Nummer-1-Position belegen und Geld damit machen, ist schon okay.
So, das ist doch fein. Nee, aber ich denke auch so. Es ist halt, ich glaube auch, es ist aber auch so diese Deutschland-Schubladen-Thematik. So, weil sonst kannst du es irgendwie nicht einordnen. Also, ne, ich finde, das ist sowieso wack. Aber irgendwie braucht man es dann.
Ja. Ja, es ist schon heftig auch zu sehen, wie andere europäische Länder, so wie da die, wie das aufgestellt ist, so mhm. das Rap ist. Irgendwie wirkt es hier schon ein bisschen niveauloser und
ja.
ja. Verwirrter, auf jeden Fall.
Ja, aber gut. Okay, wir haben ja gerade schon das Album gequatscht, was gesagt, Hochphasen, Tiefphasen. Was ist eine Tiefphase bei Samy Deluxe?
So richtig hinterfragen. Also bei mir war es so, dass ich durch dieses, das erste Mal so richtig so eine Handbremse in meiner Live-Karriere, ich bin 95 das erste Mal auf die Bühne gegangen und gefühlt seitdem jeden Monat oder jedes Wochenende aufgetreten und diese 2-3 Jahre Zwangspause haben bei mir nicht dazu geführt, wie bei vielen anderen, dass ich dann irgendwelche Songs gemacht habe, hey, lass uns wieder auf die Bühne. So,
yeah.
Ich dachte, what the fuck, was soll ich eigentlich noch auf irgendeiner Bühne? So, das ist doch voll
ja, ja.
anstrengend, die ganze Zeit durchs Land zu fahren. Und irgendwie habe ich auch alle Levels einmal durchgespielt in den 90ern, die Jugendclubs. Und dann sind wir irgendwie ein bisschen bekannt geworden. Mhm. Dann kamen die 1000er-Venues, dann kamen die 2000er-Venues. Dann habe ich noch ein bisschen größer zu manchen Momenten das geschafft. Und der letzte große Gig, den ich in Hamburg hatte, war Barclaycard Arena vor 14.000 Leuten ausverkauft mit ja. meinem Namen. So, und irgendwie zu dem Zeitpunkt dachte ich dann noch, es muss jetzt auf dem Level weitergehen. Und dann kam aber dieser krasse Corona-Break. Und irgendwann habe ich es einfach nicht mehr so gefühlt und habe super krass hinterfragt, was es mir bringt, auch eine Person der Öffentlichkeit zu sein, weil in der Zeit auch so viele Leute gecancelt wurden, die, oder was heißt, das ist auch so ein komisches Wort, ja. ne? Aber so einfach, wo man gemerkt hat, so Leute sagen vielleicht auch manchmal unreflektierte Sachen, aber so der Hass, der zurückkommt oder auch die Art, wie propagandistisch von Leuten, nicht nur von den Medien mittlerweile, sondern einfach von Einzelpersonen.
Mhm.
Also ich gebe irgendein Interview, jemand schneidet sich einen Satz raus,
genau.
der pro oder contra gegen ja. irgendwas ist und sagt dann einfach mit irgendeiner Tagline, das so denkt Samy jetzt. Und das hat mich irgendwie in der Zeit, ich hatte auch noch einfach so privat so ein paar Sachen mit einer Trennung und hin und her, wo ich wirklich so mich schwach fühlte und gedacht habe, ich habe nicht die Kraft, jetzt gerade so in der Öffentlichkeit irgendwas zu sagen, zu irgendwelchen Themen. Und dann habe ich so total hinterfragt, was es mir überhaupt bringt und irgendwie kam alles zusammen, dann auch dieses Travis Scott-Ding, weißt du,
ja.
Leute in der Crowd machen irgendwas, aber der Typ auf der Bühne ist auf einmal
genau,
schuld, wenn jemand
ja.
in der, also, und es war so heftig, so ganz viele Sachen, die so Indikatoren waren, dass vielleicht die Zeit der glorifizierten Person der Öffentlichkeit, so das vorbei ist. Und ich habe eh schon viel in meiner Karriere drunter gelitten, so in verschiedenen Formen, auch viel mich drüber gefreut und profitiert. Aber irgendwie habe ich gedacht, das ist eigentlich alles over und muss nicht mehr sein. Hab's dann sehr manifestiert, dass ich auch eigentlich nicht meine Zukunft damit finanzieren will, dass ich die ganze Zeit durch Deutschland, Österreich, Schweiz tingeln muss. Und jetzt bin ich wieder ein bisschen offener, auch auf die Bühne zu gehen, aber trotzdem haben sich auch, genau wie es dann ist, wenn man so Mut hat, auch Sachen hinter sich zu lassen, haben sich auch wieder neue Türen geöffnet,
ja.
wo ich so auf anderen Ebenen im Musikbereich, aber trotzdem irgendwie nicht im Vordergrund in Zukunft echt auch noch andere krasse Sachen machen, die mich wieder ein bisschen challengen und so. Und ja, ich glaube, es ist echt wichtig, so nicht in so ein Hamsterrad zu geraten. Und auf jedem Level kannst du ein Hamsterrad geraten. Sowohl die Leute, die dieses 9-to-5-Ding machen, als auch Leute, die krassesten Bankmanager sind und eigentlich das Erstrebenswerteste in ihrer Welt sind, als auch irgendwie Musikleute, die dann einfach eine eigentlich tolle, aktive Karriere führen. Aber irgendwann kann alles zu so einem Hamsterrad werden. Und ich glaube, bei vielen Leuten führt das dazu, und das ist bei mir definitiv passiert, dass das Privatleben immer das Beiwerk dann von der Karriere ist. Und das ist, glaube ich, für keinen gut. So, man muss irgendwann checken, so was einem als Mensch gut tut, und dann so ein bisschen da den Fokus setzen, alles andere dem angleichen. So zum Beispiel jetzt war ich nicht in Stuttgart oder Mannheim auf der Promotour, weil ich gesagt habe, ich will mir nur 3 Tage nehmen, und dann war das eben Deutschland. Dann war es Hamburg, Berlin und Köln. Und jetzt kam ich aber gerade gestern von einer privaten Reise nach Frankfurt wieder zurück und dachte so, okay, dann können wir noch eine Sache in der Gegend machen. Hab mein Label checken lassen, haben die dich connected, weißt du? Und das ist jetzt wieder so, nicht das Label schickt mich irgendwo hin, sondern ich habe selber gesagt, ey, was geht da irgendwas in der Gegend? Kann ich, weißt du, irgendwo sinnvolle Promo machen? Und mich dann gefreut, dass wir reden können. Und das wirkt irgendwie so, mein ganzer Approach jetzt ist viel selbstregierter, obwohl ich trotzdem nie einen Boss hatte oder irgendein böses Label. Weißt du, das hört sich ja auch vielleicht für manche so an, so, ja, stimmt, das Major-Label hat bestimmt das und das immer mit ihm gemacht. Ich hatte eigentlich nie einen Boss, aber ich habe mir immer selber zu viel Druck gemacht. So, jetzt habe ich eigentlich alles super easy genommen und extrem viel gutes Feedback und Nummer 1, aber nur, weil ich echt nur auf die richtigen Werte in mir gehört habe und nicht auf dieses, oh, was ist, wenn ich da noch hingehe, dann kann ich da noch so und so viele Leute erreichen. Vor der Promotour war mein Ding so, okay, wer hat überhaupt mehr Reach als ich selber auf meinem Instagram? So.
Ja, aber ich glaube, das ist wichtig, und vor allem bei sowas, das ist, ich weiß es nicht, ich hab vorlagen darüber nachgedacht, gerade so, weißt du, wenn du irgendwie so, wenn du Gutes machst, kommt auch Gutes zurück, und das ist, glaube ich, so der Approach, mit dem du an alles rangehen solltest, weil es funktioniert. Klar, es kommt nicht immer so instant, aber so über eine Zeit kommt auf jeden Fall irgendwas zurück.
Ja, und eben genau. Und gut ist aber, muss man doch noch vielleicht ein bisschen tiefer definieren. Ich glaube, gut ist so, wenn du wirklich, je selbstreflektierter man ist, so in einem Moment und wirklich sich irgendwie fühlt in seiner Gesamtheit, in seinen positiven und negativen Facetten und weiß, was seine Stärken sind, weiß, was seine Schwächen sind und auch die Außenbetrachtung von Leuten mit einbeziehen kann ein bisschen, da trifft man bessere Entscheidungen, als wenn man irgendwie auf einem extrem krassen Ego-Trip gerade ist oder auf einem extrem krassen Low oder auf einem extrem krassen High, weil irgendwie Leute dich gehypt haben. Oder.
Ja, das ist so. Also es fängt und endet immer mit einem selbst so. Das ist, glaube ich, so das Schwierige, was man so irgendwie akzeptieren muss. Oder nicht nur akzeptieren, was man so ein bisschen ausbauen muss, dass man da auf jeden Fall feststeht, weil sonst ist es shaky so bei der ersten Sache.
Ja. Denke ich auch. Ich habe echt viel auf diesem Album. Also es gibt so eigentlich, ich habe es richtig in A, B, C, D Seite gesehen in meinem Kopf, weil ich eben so viel das als Platte gesehen habe und nicht als irgendwie eine Digitaldatei von 16 bis 18 Songs, die ich machen wollte, sondern ich habe es wirklich so als diese 4 Seiten gesehen. Und da war dann, ist eigentlich meine ganze B-Seite, ist eine Mental Health Seite, so, wo so in ganz unterschiedlichen, aus ganz unterschiedlichen Facetten nicht dieses Thema so des Wohlbefindens und der Psyche so. Und das erste Ding ist Vendetta, was so entstanden ist in einem Moment, wo ich
gedacht,
wo ich so super low eigentlich war und irgendwie einer Person so eine sehr ego belastete Nachricht geschrieben habe, so, ja, du machst jetzt das hier bestimmt und so, damit ich mich so und so fühle. Und dann hat sie mir eigentlich so die Message zurückgeschickt, die so der Refrain davon geworden ist, dieses Vendetta, wo nichts Böses ist und Rache suchen, wo es nichts zu köpfen gibt, so oft nach Problem suchen, dass man niemals höher fliegt, oder ich kann es gar nicht zitieren, aber auf jeden Fall, das war so ungefähr der Wortlaut ihrer Message. Und dann habe ich einmal so da meinen eigenen Flow, den ich menschlich so zu der Zeit hatte, so mit verpackt, aber auch dieses Gesamtgesellschaftliche, was ich so gemerkt habe, die Line im Chorus ist immer so runtergepitcht, ich bin sauer auf mich selbst, lass es raus an der Welt. Und das war dann sowohl, was ich wirklich bei mir das erste Mal so richtig krass gesehen habe. Jedes Mal, wenn ich irgendjemand irgendwas Negatives schreibe oder das Gefühl habe, irgendwie, ich muss irgendwas, ich mache das fast nie, irgendwas kommentieren negativ oder zumindest antworten, wenn jemand mir was Negatives sagt. Das ist immer, wenn ich einfach gerade schwach bin, wenn ich nicht gut drauf bin. So. Und irgendwie eigentlich sauer auf mich selbst, lass raus an der Welt, bringt schon auf den Punkt. Und dann wurde das so zu so einem Gesellschaftsclaim, wo ich so richtig gemerkt habe, in diesen ganzen Kommentarspalten von Leuten, und Leute haben sich so in politische Diskussionen verfangen, sowohl wegen diesem Corona-Thema als auch dann, ging dir ja bestimmt auch ähnlich, das war in der gleichen Zeit noch mit diesem Black Lives Matter, wo man einfach auch nochmal als Schwarzer, egal wo auf der Welt, aber in unserem Fall dann als schwarzer Deutscher, sich so krass damit auseinandersetzen musste, wie doch nicht weit und doch nicht extrem gebildet und empathisch die Mehrheitsgesellschaft in vielen Fällen ist. Und ich habe echt so viel unter so verschiedenen Facetten dieser letzten Jahre gelitten und eigentlich nicht so im selbstmitleidischen Sinne, sondern im so auf, ey, es ist alles tiefer als die Headline, ja, nach der ihr alles bewertet. So, wir können diese ganzen Probleme lösen, aber wir müssen vernünftig darüber reden. Aber nirgendwo ist Platz irgendwie, außer in Podcast, überhaupt mal stundenlange Gespräche zu führen. Und wenn ja, cool, aber wer hat die Zeit, sich die anzuhören? Die meisten Leute leben eben mit Headlines, ja, und mit super komprimierten Ansichten der Welt, die irgendwie aufhetzen gegen die andere Seite, egal welche Seite jetzt richtig ist. Und ich habe einfach gemerkt, ich will nicht so ein Mensch sein, der die ganze Zeit schießt. Und ich will nicht so ein Mensch sein, der die ganze Zeit auf Abwehr ist. Ich will einfach so vernünftige, rationale Entscheidungen treffen und mit einem guten Herzen und einem guten Menschenverstand durch die Welt gehen und mich nicht radikalisieren lassen von der einen oder anderen Seite.
Ja.
Und da kamen eben so viele Sachen. Und deshalb dieser Vendetta-Song hat da viel abgedeckt. Dann habe ich Yves Klein, wozu ich auch noch ein Video drehen werde nächste Woche, was auch so einer meiner Favorites ist.
Der hat mich krass überrascht, ja.
Ja, Yves Klein ist so ein Künstler, ein französischer Künstler gewesen, der sein eigenes Blau sich hat mischen lassen. Es gibt eben so ein Yves Klein Blau.
Okay.
Und das ist wie so ein Ultramarine Blau, was aber noch ein bisschen heller strahlt irgendwie. Also es ist echt so ein unglaublich schönes Blau. Und in Blau interpretiert man ja immer dieses Blues und Trauer und so ein bisschen rein. Und ich hab mir dann gedacht, als ich von diesem Künstler gehört habe, dass er sein eigenes Blau sich gemischt hat. Das ist eigentlich ein cooler Approach für jeden Menschen, so, weil diese Narrative, so, man kann glücklich werden, ist ja eh Schwachsinn. Das Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Mhm. Und selbst wenn du das komplette Glücksrezept findest, kann morgen irgendwie jemand sterben in deinem Leben oder du verlierst deinen Job oder irgendwas. Und das heißt, diese Trauer ist immer da. Das Blau wird immer da sein. Aber wie man sich mischt, kann man irgendwie selber sich noch aussuchen. Das fand ich einfach so einen romantischen Gedanken auf irgendeine Weise.
Ja.
Und da ist ein sehr, sehr nicer Song auch draus entstanden. Und dann gibt's einen Song, der heißt Kalte Füße, wo ich irgendwie viele Sachen erzähle, die ich irgendwie schon mal erzählt habe, aber das geschafft habe, irgendwie auf so einem Moloko Plus Beat nochmal so ganz andere Poesie quasi in meinen Werdegang reinzubringen und irgendwie so Sachen nochmal auf eine andere Seite zu erzählen und vor allem so die Kernmessage dieses aus seiner Komfortzone rauskommen und sich trauen, den nächsten Schritt zu machen. Also die Auflösung des Refrains ist irgendwie schon vor dem Schritt aus der Komfortzone raus, kalte Füße, meine Güte. So, man muss sich einfach trauen, irgendwie auch mal irgendwas neu zu machen, wenn man sich mit dem alten Ding nicht mehr wohlfühlt.
Mhm.
Und dann ist der Song Antidepressiva noch drauf, wo ich eigentlich auf relativ humorvolle Weise nochmal so ein bisschen mit diesem Depri-Thema und Höhen und Tiefen so umgehe. Und einfach, das ist auch so ein sehr Ab-Soul-inspiriertes Ding, wo so super drei oder vier, nicht silbige, sondern so Doppel-Layers von Bedeutung drin sind. Also ich glaube, aus vielen von den Songs werden Leute so langfristig zehren können, so, weil da so viel, außer den Aussagen eben noch echt extrem viel vertrackte Poesie drin ist.
Ja, ich muss, also das habe ich hart gefeiert, weil ich habe das schon, also man hat es glaube ich schon lange nicht mehr gehört oder es ist viel an mir vorbeigegangen, zumindest im deutschen Raum. Gibt es ja auch nicht mehr so viel, die das dann so, Wordplay und sowas ist halt tot auch ein bisschen.
Ja,
was oder einer aber umso mehr gefreut hat. Ja, oder ein bisschen anders, simpler, glaube ich,
ist richtig. Und auch formatierter. Also ich finde, es gibt so eine Art, wie man in Deutschland eben, wie voll viele Rapper Punchlines schreiben und wie immer, weißt du, wie immer der Setup kommt und die Punchline. Ja. Und ich habe auch versucht, irgendwie mich dann nicht nach den Mustern zu bedienen, weil ich höre auch fast gar keinen deutschen Rap, außer wenn es so ein bisschen an mich rangetragen wird oder ich die Leute kenne, sondern irgendwie eher versucht, das auch so zu verpacken, wie ich es auch bei den Ami-Rappern hören, die ich feiere, oder UK-Rappern. Oder?
Ja, ich finde, deswegen war es was umso nicer, mal wieder sowas zu hören, weil es ist so, weiß ich nicht, manchmal, es ist ja immer voll romantisiert so, wenn man relativ poetisch schreibt, aber ich muss sagen, ich habe das auch ein bisschen vermisst, wobei ich auch nicht so viel Deutsch höre, aber so, es hat mich stark teilweise auch an Joey Badass erinnert, muss ich sagen, weil das immer ein Album ist, was ich sehr, sehr hart feiere.
Das letzte?
Ja.
Ja, auch sehr gut.
Sehr, sehr krasser Typ.
Obwohl, bei ihm erwische ich mich ein bisschen immer so, ich wollte, mag ja selber nicht unbedingt diese Statements, deine alten Sachen sind besser,
aber bei
Joey
bei ist ihm so, muss ich auch sagen,
weil er eben so krass jung war und irgendwie ich einfach dieses Feuer nicht mehr so ganz so krass höre, dass da noch ein Reim mehr und noch ein Flow mehr und irgendwie ist es so, sind aber alles tierisch gute Songs, er ist ein sehr, sehr guter Songmacher geworden, aber das war ich auch zwischendurch, das war dann so bei mir so das, wo ich herkomme, Zeit, wo ich eigentlich so, hey, das ist alles gut, das ist alles amtlich, aber trotzdem ist es gegen das, was ich jetzt die letzten beiden Releases gemacht habe, nicht mal annähernd so Hip-Hop, einfach von diesem Grundfeeling, dieses,
oh shit, Mann. Also ja, so diese Oh-Shit-Momente hatte ich bei ihm auch schon lange nicht mehr. Und dann ich bin da nur drauf gekommen, weil ich habe Temptations entdeckt letztens wieder, weil er mir irgendwie reingespült wurde.
Ja.
Und dann musste ich natürlich das Album anhören. Und dann war es auch so, wo ich gedacht habe, ja, songtechnisch ist es besser. Also sind rundere Songs als damals. Damals musstest du es echt mögen so. Und jetzt ist es so, nee, zwei, drei hättest du schon noch zwei, drei um die Kurve machen können. So.
Ja, das ist echt das Ding. Ne? Erwartungshaltungen sind eben auch so mies. So.
Das ja, sowieso. Ja. Und das ist, wobei man sollte das nicht machen. Also ich bin ja auch immer der, der sagt, hey Bro, Bullshit oder so. Oder dieses, mach mal wie früher, halte ich gar nichts von, weil ich denke, du hast eine Library in deiner Hosentasche. So. Du kannst früher haben, jetzt.
Ja, genau.
Ohne Probleme.
Ja, das stimmt.
Also das ist auch immer Quatsch, diese Denke so. Aber wo wir gerade schon bei kalte Füße waren, wie kommst du, oder was ist für dich eine Komfortzone, die du verlassen hast?
Ja, eben zu denken, so dass eine der Haupteinnahmequellen live sein muss zum Beispiel. Oder dass ich jetzt so eine Promotour zu einem Album genauso machen will oder muss, wie ich es immer gemacht habe. Einfach dem Label sagen, ja klar, ist ja, ich gehöre euch ja, dann fahren wir um den Release rum so. Ich habe es ganz anders gemacht. Ich habe einfach irgendwie das Album rausgebracht am Freitag, letzten Freitag. Dann habe ich am Sonntag in Hamburg meine Blockparty Deluxe gehabt, so die hoffentlich so eine jährliche Instanz in Hamburg wird, weil wir jetzt so eine Open-Air-Location haben, die mitten in der Schanze ist, also mitten im Herz der Stadt sozusagen, da wo wirklich Kultur passiert. Und haben da so ein mega cooles Ding aufgebaut, wo 10 von meinen Graffiti-Freunden aus Deutschland und Italien gekommen sind und wir so Container bemalt haben, und dann hatte ich ab 16 Uhr auf der Mainstage so ein unglaubliches Line-Up von irgendwie immer Ready waren am Start, Kana und Mavi, Asolo aus NRW, dann hatte ich noch so Wordspray, so einen dänischen Rapper, den ich neuest in Kopenhagen entdeckt habe, der auch irgendwie auf so einem Kendrick-Level, so ein Uganda-Brother, der richtig krass rappt auf so Madlib-mäßige Beats von so einem Kopenhagener Produzenten, der die Dinger noch live arranged irgendwie auf seinem Drumcomputer dann auf der Bühne. Und dann hatte ich Sunny Jim aus UK da, der auch viel im Griselda-Umfeld und viel mit diesen ganzen Underground-US-Acts connected ist. Und Ari the Rugged Man, der eigentlich Ami ist, aber viel in Berlin ist, weil er da Kids hat. Und und ich dann als Hauptact. Und das war so ein sehr, sehr schöner Hip-Hop-Tag. Und danach bin ich auf ein Weingut in Toulouse, in der Nähe von Toulouse geflogen, wo ich eingeladen war von einem Produzentenkollegen, der da schon connected war mit so einem Studio. Das sind so deutsche Jungs, die da ein Studio gebaut haben auf einem alten Weingut. Also die ganzen Häuser umfunktioniert in Gästezimmer und 7 verschiedene Workspaces. Und da waren über 20 Künstler und KünstlerInnen aus Deutschland, Frankreich, UK und Amerika. Und so habe ich eben die ganze Woche dann verbracht, statt irgendwie sinnlos, weißt du, in jedem Radiosender rumzukrebsen. Ja. Und einfach so dieses selbstregierte Ding. So.
Ich finde, genau das ist nämlich so der Punkt. So, weil Selbstregieren, das ist ein sehr, sehr gutes Wort dafür, weil ich glaube, das ist die Champions League. So. Wenn du das kannst, wenn du dich selber so beherrschen kannst, dass du sagst, okay, das ist was worauf ich Bock habe und was mir gut tut. Und andere sagen, ich habe voll das Problem mit Nein sagen, so Sachen abzusagen.
Ja, hatte ich auch immer.
Struggle as fuck.
Ja, immer noch hast du immer?
Ja, es ist besser. Ja. Aber es ist so, das ist so der größte Fluch, weil du versuchst irgendwie alle zu dribbeln. Aber im Endeffekt bist du dann so, nur du bist unter Stress und dann, keine Ahnung. Ja. Es ist einfach nur Stress am Ende vom Tag.
Voll.
Gar nicht, dass ich es nicht gern mache, aber weißt du so, dann irgendwann kommst du in diesen Downpunkt oder dann sickt dich noch irgendjemand an, weil du 10 Minuten zu spät bist und du denkst, boah, wenn du wüsstest, dass ich das und das abgesagt habe und dahin und dann doch noch da und jetzt bin ich hier.
Ja, stimmt.
Also Struggle pur.
Ja. Apropos abgesagt, ich wünschte auch manchmal so, man würde Bonuspunkte kriegen für alles, was man absagt. Weil ich so viel krassen Shit abgesagt habe, einfach der so wirklich viel Geld gebracht hat und ich es einfach echt nicht machen wollte. Also sowohl im Laufe meiner aktiven Karriere vor Corona, als auch dann in der Zeit danach. So, ich habe sogar irgendwo noch Geld bezahlt, um einen Auftritt nicht zu machen, weil ich wirklich so genervt war, dass diese Gigs jedes Jahr weiter verschoben wurden. Und in dem Moment, wo ich sie gebucht hatte, hatte ich ja voll die klare Vision. Ich hatte Hochkultur 1 draußen und es gab schon so der letzte Gig war in Frankfurt, in der Jahrhunderthalle mit dem HR-Orchester. So, das war Anfang 2020. Und dann ist eben da die ganze Welt gestoppt und dann sind diese Gigs aber immer weiter nach hinten gerutscht. Und auf einmal hatte ich so gar keinen Bock mehr auf diese Orchestersachen und dann musste ich mich da auch aus einer Sache wirklich rauskaufen, weil ich da so convicted war, dass das jetzt gerade nicht das Richtige ist. Aber dann, als ich letzten Sonntag auf der Bühne stand, habe ich mich wieder sehr wohl gefühlt. Also ich glaube, das muss ich nur auch selbstregierter machen, weil dieses Live-Business ist eben auch, hat auch so seine Vor- und Nachteile oder seine so Sachen, die ich daran einfach nicht mag. Ich finde, deshalb, ich habe das sehr viel Zeit gehabt, das zu analysieren, was mich alles stört. Und ich glaube, jetzt habe ich auch Lösungen gefunden, wie ich es denn umgehen kann. Weil man kann auch alles selber buchen und man kann sich selber coole Locations suchen, die vielleicht auch nicht so diese typischen Auftrittslocations sind, die voll gebrandet sind mit Bier und Energy-Drink-Werbung. Und ich habe so das Gefühl, man ist als Musiker so viel zu viel auch Werbeplattform unfreiwillig für allen möglichen Kram, weil du kannst fast auf keine Bühne gehen, ohne dass du mit irgendeiner Marke in Verbindung gebracht wirst. Und obwohl ich es irgendwie natürlich auch selber mitgemacht habe, ich habe selber Soundclash für eine große Energy-Drink-Marke und sowas gemacht, aber irgendwie danach immer gemerkt, so, nee, das ist nicht cool, die nehmen der Kultur eigentlich mehr, als sie ihr geben. So. Und also ich glaube, mich wird man in solchen Konstrukten sehr lange nicht mehr sehen.
Ja, da bin ich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe das mal hart gefeiert, weil ich dachte so, das ist der Move, damit es Mainstreamiger wird. Bis ich dann so gecheckt habe, das ist ja halt nicht. Also es ist eher kontra. Also klar, ein paar Sachen gibt's, keine Ahnung, Luciano jetzt so mit Axe oder so, ist nice.
Ja.
Wo ich dann auch wieder denke.
Aber es ist eben nur nice, weil ich glaube, in seiner Generation gibt's dann auch keinen, der so das nicht nice findet, weil einfach Erfolg und Geld machen jetzt nice ist. Ne?
Genau.
Ich habe zum Beispiel eigentlich einen sehr, sehr coolen Song und ein unglaublich krasses Video dazu für eine Supermarktkette in Deutschland gemacht und habe eigentlich von sehr vielen auch positive Sachen gekriegt, aber auch von einigen Artists, die das dann in der Öffentlichkeit auch benutzt haben und so, ja, nicht wie Sammy, der jetzt für Blabla Werbung macht und so. Und da habe ich so gemerkt, okay, ist es einfach hier nicht so ganz so gang und gäbe, weil Snoop, muss man einfach Snoop Advertisements eingeben, der hat für jede Marke der Welt irgendwas gemacht und irgendwie war ich ja auch oder bin schon so Amerika-affiliated, dass ich viel in dem Mindstate eigentlich denke und 100%. Eine Zeit lang auch dachte so, okay, vielleicht ist das auch so ein, weißt du, können wir das so als Teil unserer deutschen Rap-Kultur auch machen, aber ich habe für mich irgendwie so gemerkt, so richtig, also irgendwie müssen die Agenturen dann, glaube ich, aus der Mitte. Da musst du richtig einer Marke einfach deine Idee, weißt du, und in voller Bandbreite, so wie du wirklich als Künstler tickst, auf schnacken und dann sollen die es genau so machen. Ich habe das Gefühl, diese Agenturen kuschen eben immer in die eine Richtung und in die andere Richtung und versuchen irgendwie es allen gerecht zu machen und machen dadurch relativ Standardkram.
Es gibt auch hardcore viele Sachen, die sehr, sehr cringe waren über die Zeit so. Wo ich auch gedacht, das hätte nicht sein müssen, so auch für den Künstler, der dann irgendwie dasteht und wo du so denkst, meinst, ja, schwierig, Bro.
Ja.
Aber so generell dachte ich oder denke ich immer noch so ein bisschen, dass es schon sehr positiv ist, weil es rückt das Ganze nochmal in eine andere Sphäre so.
Ja.
Und ich verstehe, wenn man als Künstler sagt, genau das ist halt auch so die Sache, was passt zu einem und was nicht. Also keine Ahnung, irgendwie, ich weiß es nicht.
Ja klar, so eine coole, weißt du, wie in Amerika Beats by Dre, ne? So, das ist so ein Ding, so, es ist mega kommerziell, das ist quasi auf dem gleichen Level wie jede Supermarktkette oder Nike oder so. Und aber ist dann trotzdem irgendwie direkt aus der Kultur und gehört noch Dr. Dre mit und du weißt, du unterstützt irgendwie was anderes als so nur Corporate Interest, ist mehr Kultur. Davon gibt's wenige Marken und dann ist auch das Ding in Deutschland, dass die Marken, die internationalen Marken, sind denn ja hier immer nur die deutsche Dependance von den internationalen Marken, die auch oft einfach nicht so viel Weitsicht oder nicht so viel Einfluss einfach haben. Ich habe ja damals mit Reebok mehrere Sneaker released und mit New Era eigene Caps und so. Und das waren eigentlich gute Produkte, aber ich konnte auch nie wirklich designen. Ich konnte immer nur rebranden. Ne? Ich konnte sagen, von den 10 Modellen, die ihr mir jetzt zur Auswahl gebt, suche ich mir jetzt das Allen Iverson Low-Modell aus und pack da das Sammy Deluxe-Logo drauf. Und das ist eben schade, dass Deutschland auch dann auf diesem internationalen Ebene, auf der internationalen Ebene von denen innerhalb der Company immer nicht so ernst genommen wird, obwohl das hier, glaube ich, ein Riesenmarkt ist und auch immer größer wird, auf jeden Fall.
Safe. Und das ist ja das, weißt du, wo ich so denke, okay, auf der einen Seite ist das gut, dass es so passiert, aber wie es halt ausgeführt wird, ist halt immer noch nicht geil. So.
Oder was schade ist zum Beispiel, also ich bin gar kein Gamer, war ich nie, aber ich habe mitgekriegt, wie viel Rap-Produzenten alleine in Amerika daran verdienen, an diesen NBA 2K-Sachen und so, dass dann wirklich so ein Marco Polo, der so ein richtig kredibiler Untergrund-Sample-Chop-Produzent ist eigentlich, dass der irgendwie jedes NBA 2K-Spiel, wenn da einfach so ein Beat ist, den du nicht aus irgendeinem anderen Song kennst, dann ist er von ihm und ich glaube, er kuratiert sogar die Musikauswahl von den Songs, die gepickt werden.
Ja.
Und es gibt einfach in Amerika so viele Jobs innerhalb der Kultur, die eben Jobs innerhalb der Kultur, Punkt. Weißt du, es gibt einfach Geld zu verdienen. So, ne? Also ich meine, ich habe auch nicht in jeder Stadt, sehe ich auch nicht so einen Kollegen wie dich. Weißt du, du bist auch schon so eine rare Spezie in Deutschland. Jemand, der seit über einer Dekade einfach so für das Ding steht und jetzt auch noch in das Podcasting reingewachsen ist und so, die einfach, wo du merkst, so, dass das genau, was mir in Deutschland fehlt. Es gibt hier eben nicht so die Charlemagnes und die Sway in the Mornings und diese Plattformen, die so eine riesen Reach haben. Ne?
Voll. Voll, aber das ist auch immer so mein Anspruch und deswegen schaue ich auch nur dorthin, weil hier ist es noch, immer noch so sehr verbohrt und ja. teilweise auch ein bisschen alt einfach, muss man sagen. Ja. So, und ich meine, der Wandel kommt so langsam, aber sicher, aber es dauert halt einfach noch und es ist aber was auf jeden Fall passieren muss und es hat gar nichts so mit Hip-Hop zu tun, sondern einfach mit der nächsten Generation und auch,
glaube ich auch.
Einfach diese Subkultur, die daraus entstanden ist, weil ich meine, heute, was auch krass ist, es gibt ja auch keine Genre-Fans mehr oder so, wenn die Kids fragst, die hören alles einfach.
Total, finde ich auch cool eigentlich.
Ja, voll.
Als jemand, der selber mal drunter gelitten hat, quasi, dass von vielen Hardcore-Hip-Hop-Fans, viele von meinen geschmacklichen Facetten, ich war einer der Ersten, die irgendwie viel gesungen haben, auf so viel Refrains zwischen den Rap-Strophen melodisch waren und so und letztendlich, klar, also ich habe den Erfolg, der untermauert, dass es ja vielen gefallen hat, aber trotzdem habe ich irgendwie immer so ein bisschen dieses Singen ist uncool Ding.
Ja, geht ja auch nicht. Wenn du es heute hörst, dann denkst du so, was?
Heute ist eher, Rappen ist anscheinend uncool, weil fast keiner rappt mehr ohne eine Melodie drin und ohne Autotune drauf. Schon interessant, wie das sich so 180 Grad wandeln kann.
Ja, auch so thematisch, was so passiert. Das ist zum Beispiel, was ich sehr, sehr nice finde, so gerade diese ganze emotionale Komponente und so, wo du früher gedacht hast, Bro, das kannst du niemals kannst du einen Song darüber machen. Niemals kannst du irgendwie einen Herzschmerz-Song oder so.
Ja, total.
Das ein bisschen ist schon.
Easy geworden.
Ja.
Aber jetzt, cheesy ist easy heute.
Ey.
Das geht auf jeden Fall.
Teilweise ist es auch too much.
Ich muss einen Shoutout geben. Ich glaube, der ist hier irgendwo aus dem Süden. Den habe ich neulich einmal bei diesem Apple Fire in the Booth-Format gesehen. Young St. Paul heißt
der. Ja, Pauli ist super.
Alter, das war wirklich, weil da hat sich so für mich total viel gemischt, so, wo ich merke, so, okay, der Lyricism und einfach dieses, jede Line ist irgendwie interessant, der hält mich einfach wirklich so mit dem Ohr einfach an den Boxen. Und das fand ich sehr cool. Und da sind auch total emotionale Lines, denn auf einmal geht's um seine Girl-Dinger, dann sind so ein paar Drogendealer-Lines so. Und das ist irgendwie alles, also es hat einen tierisch coolen roten Faden und da habe ich mich gefreut, so, wenn das mal wieder so richtig einfach Bock hatte zuzuhören. Und dann habe ich noch mir ein paar Freestyles von ihm reingezogen und war sehr geflasht auf jeden Fall.
Auch ein Kreis des kranker Writer.
Ja.
Aber ich mag das bei ihm, weil er ist so 8 Millionen % authentisch einfach. So das letzte Mal, ich glaube das erste Mal, als wir gequatscht haben, ist glaube ich auch schon 1,5 oder 2 Jahre her, wo wir mal face-to-face gequatscht haben. Es ist straight reingelaufen mit seiner Schwester, so 2 Tage, bevor die irgendwie in Family-Urlaub geflogen sind.
Okay.
Wo du denkst, das kannst du eigentlich nicht machen, so imagemäßig, aber er kann. Und bei ihm ist das auch so, wo ich denke, das dürfte nicht anders sein.
Ja, großartig.
Ja, es ist einfach so ein bisschen so...
Ja, man merkt eben echt, wenn Leute so irgendwas Authentisches reinbringen, weil im Moment dieses Copy-Paste-Ding, wie du schon sagst, ist echt so krass. Also ich finde alleine Stimmlagen, ne, wie viele Rapper, also und das ist ja in Amerika und in Deutschland das Gleiche, obwohl die Stimmlagen nicht die gleichen sind. Ne? Weil in Amerika klingen alle wie Little Baby und hier klingen alle irgendwie so ein bisschen so. Das ist schon merkwürdig, wie so.
Ja, so krass, dass das immer noch ist, dass das nicht so ein bisschen losgelassen hat. Manchmal habe ich auch das Gefühl, wir sind irgendwie... Jetzt haben wir 2023, wir sind 2019 stehen geblieben. Also wenn ich will, keine KMN hat gemacht, was sie gemacht haben, so AZ, Suna und so. Aber mach das bitte nicht mehr 2023.
Ja.
Bitte nicht. Vor allem, wenn du Newcomer bist und denkst, das wird das Ding. Nee, mach's bitte nicht.
Ja, ich hoffe auch, dass einfach die Newcomer mehr Mut wieder zur Originalität haben. Weil ich finde auch, wenn man Amerika sieht, da merkt man das ja auch immer, dass dann so... Gerade wenn man denkt, okay, das ist jetzt so, jetzt klingt Trap so, dann kommt wieder irgendjemand um die Ecke, der so einen freshen neuen Approach, ein bisschen punkiger, ein bisschen souliger, irgendwie einfach neue Facetten. Man kann ja eh das Rad nicht neu erfinden, aber ich finde, man kann einfach super schön mixen, gerade wenn man aus diesen Generationen ist, die eh mit allem aufgewachsen sind. Und an sich finde ich sogar auch cool, dass Rap mehr auf so technoide und hausige Sachen, so ich komme eben dann auf manche Beats mehr klar als auf andere, aber ist ja im normalen Rap auch so. Also an sich finde ich echt so viele Entwicklungen cool, aber Originalität ist total wichtig so und eben auch, dass irgendeine Art von, muss nicht eine Aussage sein, aber trotzdem, denn so eine Haltung oder irgendwie, ich habe mich immer nur in Rapper so verliebt, lyrisch, so wenn irgend so ein anderer Blickwinkel oder so eine Haltung oder das kann echt immer so eine Zeile, so die mir zeigt, so du hast irgendwie eine eigene smarte Betrachtungsweise der Welt. So, und
voll. Also ich muss auch sagen, das ist so, deswegen fand ich das bei auf deinem Album gerade nochmal. Deswegen war es einfach nice, das wieder so zu hören. Mhm. Dass es wirklich so dann auch noch gut verpackt ist, wo man echt sagen muss, okay, das gab es eine ganze Weile nicht.
Mhm.
Und halt, weil es trotzdem neu und fresh klingt. Weil das war so, das ist immer so, weiß ich nicht, ich finde, damit haben dann so die ältere Generation hat damit dann manchmal ein Problem, dass sie denken, Bro, wir müssen nochmal 90 BPM-Beats machen und es muss nochmal klingen wie Berlin 2005. So, nee. die Zeit ist halt auch over. So, wenn du willst, dass es so klingt, ist cool. Aber also es ist halt nicht mein Cup of Tea dann so.
Ja, es war auch interessant, weil ich habe ja das als erstes Ding Roter Velour mit Desio rausgehauen. Und das war ist für meine Verhältnisse, ne, schon, ich weiß, kein Chart-Hit, so, aber ist schon krass durch die Decke gegangen. So. Und dann war aber so, dass ich mich gefreut habe, trotzdem schon wusste, so, okay, so ein Teil von denen sind einfach so hängengebliebene Typen, die hoffen, das ganze Album wird so, und das ist es einfach nicht.
Ja.
So, und selbst wenn ich mit Desio ein ganzes Album machen würde, würde es nicht so klingen. Ja. Weißt du, warum sollten wir 10-mal den gleichen Song machen?
Ja.
Aber jetzt, wo das Album in seiner Komplettheit raus ist, freue ich mich eben über das nuancierte Feedback. Mhm. Und sehe so ein paar Kommentare so zwischen Hunderten, die mich mit Lob überschütten, die so, hä, findet ihr das echt so geil? Und wo man dann einfach sagen muss so, ey, das nicht alles ist für jeden so.
Ja.
Und ich bin ziemlich sicher, so, wenn die dem eine Chance geben in 2-3 Jahren, vielleicht sind sie dann in ihrem Leben irgendwo so weit, dass sie inhaltlich irgendeinem anderen Song irgendwas abgewinnen können. Ich meine nicht so vom Verständnis, dass sie dann erst schlau genug sind, aber ich glaube, für manche Sachen muss man eben selber erst ein bisschen, weißt du, wachsen oder gerade die in der Lage sein. Und ich finde das irgendwie albern, von nur die Banger zu verlangen. Also ich bin 45-jähriger Mann, warum soll ich die ganze Zeit so nur auf die Kacke hauen? So, ich muss reflektierte Songs schreiben und das, was ich alles in meinem Leben mein gelernt zu haben, irgendwie auch, muss auch eine Plattform dafür da sein. So. Und das finde ich interessant, dass manche echt so sehr einfach hoffen, dass ich so 12 super Granatendinger raushaue, als wäre ich so DMX, als wäre so eine DMX Best-of-Compilation.
Weißt? Ja, Mann. Nee. So,
einfach rumschreien, das ist echt nicht mein Ding.
Nee, Mann, ich feiere das auch nicht. Also ich muss auch sagen, bei der Hörprobe habe ich mich auch erwischt und habe gedacht, so, okay, ich war kurz der Fan, der so gedacht hat und auch so ein bisschen drauf gehofft hat, bis ich dann so wirklich nochmal so beim zweiten Hören gedacht habe, nee, auf Albumlänge hätte ich darauf auch gar keinen Bock. Ja. Nö, ist nice, so nice to have, aber auf Albumlänge, nö. Ist einfach over, so.
Aber ich verstehe es auch. Also ich glaube auch, manche von Kendricks besten Alben sind bei mir auch noch nicht angekommen, aber ich bin eben so ein Musiker, der kein Kommentar hinterlässt, der ist ja nicht mein Ding, Kendrick. Sondern ich bin dann eher so, dass ich dann denke, so, okay, ich kaufe es mir safe auf Platte, weil Kendrick Lamar ist einfach ein Artist. Ich kaufe mir jedes Album von dem auf Platte. Ja. Und trotzdem konnte ich jetzt dieses letzte Album so außer einmal durchhören und merken, so, ich finde diesen Alchemist-Track am krassesten, wo die Mann und Frau sich so streiten und anschreien. Ja, aber der ist ja eigentlich so am wenigsten hörbar in normalen Alltagssituationen. Und ich habe einfach, bin ich reingekommen, aber verbuch das denn so auf, ey, ich habe das Album und irgendwann wird der Mut stimmen, wo ich genau verstehe, was er mir sagen will. Und ich finde es eben auch cool, dem eine Chance zu geben. Ja. Aber erwarte es jetzt auch nicht von jedem, dass er es für meine Musik tut. Aber kann ich schon als Tipp geben, je mehr man irgendwie von der Erwartungshaltung weggeht und auch weiß, so Sachen sind einfach nicht für jeden Moment da. Mhm. Ich merke das ja an Beats, die ich pick. Ich kriege von Leuten teilweise Beatpakete mit irgendwie sehr vielen Beats und dann in dem einen Moment will ich eben gerade einen harten Beat haben, dann suche ich auch nur den harten Beat raus und skip über voll viele wunderschöne Kompositionen weg und dann irgendwann ist aber die Zeit, wo ich so, ich brauche irgendwas Schönes und dann finde ich da wieder was und ich glaube, so muss man eigentlich auch an Musikkonsum rangehen. Es kann dann alles Mögliche flashen. Zu unterschiedlichen Zeiten.
Auch manchmal, weil ich muss auch sagen, ich hatte kurz Probleme mit Travis, mit Utopia, als das kam. Beim ersten Mal war ich so, ja, okay, cool. Beim zweiten Mal hat es mich dann gekriegt, aber auch, weil ich dann wirklich mal so komplett eine Stunde, also das ganze Album am Stück durchgehört habe, da hat man schon verstanden, so, okay, was er da gemacht hat, auch produktionsmäßig, was, finde ich, so seine Rap-Skills einfach übersteigt, so was er arranged und sowas.
Ja,
und dann war ich so, okay, das ist der Real Deal einfach.
Ja, der Typ ist schon oder Wahnsinn.
Metro Boomin-Album davor.
Diese Compilation mit den ganz vielen Leuten, das muss ich mir nochmal geben, aber ich habe nur einzelne Sachen gehört. Aber auch so richtig so unerwartet, ne?
Ja,
also gar voll. Nicht jetzt so ein, ich mache 20 Trap-Beats und lasse Leute spitten, sondern das waren voll die
so das Intro ist richtig nice.
Komposition.
Und Orchester, wo das aufgeht und so, ja. Es ist aber auch in krasser Weise ein Album, was du nur, wenn du checkst, nur wenn du es durchhörst, am Stück. Du kannst da nicht skippen, weil er auch, merkst halt, dass ein Produzent ist, weil er ineinander produziert.
Okay,
richtig. Weil die Tracks aufeinander aufbauen. Also so einzelne Songs davon zu hören, ist wirklich schwierig, weil dir fehlt irgendwie so gefühlt das Intro, weil es noch im Song davor steckt.
Ja, interessant.
Ja, also mich kickt das immer voll, dass ich sage, nee, ich kann mir jetzt nicht einfach nur den Song anhören, weil wo ist das Intro? Ja. So früher wie beim Mixtape, so einfach mittendrin gestartet ist.
Nee, das ist schon nice, irgendwie dem die Chance zu geben. Und trotzdem kann man natürlich nicht erwarten, dass alle heutzutage die Zeit haben. Aber ich finde es trotzdem cool, wenn sich Künstler trauen, diese Werke zu machen, die wirklich so zusammenhängende Werke sind. Das ist schon was Spezielles.
Hast du mal überlegt, Sense zu machen?
Ganz Schluss? Ja. Oder mich umzubringen?
Bisschen das nicht. Gerade. Wir bleiben mal beim Karriereende.
Ja, so ganz, also aufhören zu rappen, für mich habe ich mir, glaube ich, nie vorgestellt. Also, dass ich jetzt nie wieder Musik mache. Ich habe schon in der Zeit, wo es mir nicht so gut ging, mal ein halbes Jahr gar nicht recorded. Aber das war wirklich, weil ich gerappt habe und gar keine Wahrheit gehört habe. Mhm. Auch wenn ich gute Zeilen hatte. Also ich hatte schon Hammerzeilen geschrieben so, und ich habe einfach keine Wahrheit gehört, wenn ich die ins Mikrofon gerappt habe. Okay. Und dann war eigentlich meine Therapie, dann so den ignorantesten Funny Battle Rap zu schreiben und auf Morlocko Beats mit einem Handmikro mit Boxen im Raum an aufzunehmen. So habe ich viele von diesen ersten Morlocko-Sachen aufgenommen. Und dadurch habe ich dann wieder Bock gehabt, überhaupt zu rappen. Und dann, als ich an mein Album rangegangen bin, habe ich wieder die Kopfhörer aufgesetzt und bin an so ein richtiges Mikrofon rangegangen und habe wieder gerappt und wieder gemerkt, da spüre ich jetzt trotzdem keine Wahrheit drin. Und dann musste ich einmal meine ganze Vocal Chain updaten, dass alles viel besser klingt. Ja. Weil irgendwie, ich hatte noch so... Also manchmal ist auch so ein technisches Upgrade dann, oder vielleicht war es auch nur wie Placebo, aber ich habe mich auf einmal besser gehört und habe quasi so ein so viel besseres Mikro und noch ein Zwischenamp da gehabt, dass ich die Stimme, wenn ich sie aufgenommen habe, die schon genauso war wie vorher mit dem alten Mikro, wenn ich sie danach bearbeitet habe, weißt du, dass ich wirklich, ich musste nur aufnehmen und die Dinger saßen einfach im Instrumental. Und dann habe ich mich selber sozusagen wieder getrickt, dass ich einfach mehr Lust hatte aufzunehmen, weil ich mich viel geiler gehört habe. Und dann dadurch, dass ich mich viel geiler gehört habe, wieder Spaß gehabt habe, dann geiler gerappt habe und dann auch auf einmal diese Wahrheit wieder in den Worten gemerkt habe. So, weil man muss sich das selber schon glauben, was man sagt, damit andere Leute einem das glauben. Und nur weil man geile Worte geschrieben hat, heißt nicht, dass man die auch in jedem Moment geil aussprechen kann. Ja. Und ich habe wirklich das so total wie so einen spirituellen Prozess genommen, das Vocalen. Also ich habe zum Beispiel das, was jetzt das Intro ist, Martinshorn. Ich habe mindestens an 20 unterschiedlichen oder 30 unterschiedlichen Tagen innerhalb der letzten paar Monate das immer wieder angemacht, mal ins Mikro gegangen, mal eine kleine Testaufnahme gemacht, merkst, ich weiß nicht, ich finde die Stimme nicht so richtig, ich bin irgendwie zu hoch, aber ich will auch nicht viel tiefer, ich will auch nicht grummelig sein. Und dann irgendwann, ich habe so oft dann gemacht, dass dann, als ich es aufgenommen habe, dass ich dann quasi wie so One-Takes waren. Mhm. Ich habe so echt immer so angetestet und nicht jetzt mir so dieses, ich muss es aufnehmen, weil jetzt habe ich das Arrangement auf und ich habe es mir vorgenommen. Mhm. Aber auch mich nicht gefühlt, dass, ob das jetzt unkonsequent wäre, es nicht aufzunehmen. Weißt du? Ich habe so richtig das so ausgefühlt, wann ist der richtige Zeitpunkt. Und irgendwann habe ich es eben richtig geil gewokelt. So. Und jetzt ist es einfach drin.
Ja, aber es sind manchmal so Sachen. Das ist so, keine Ahnung, so Spielzeug, würde man fast sagen. Es bringt nochmal frischen Juice rein. Wie so ein Motivationsschub einfach.
Voll. Genau wie auch ein geiles Outfit ein.
Ja.
Weißt du? Oder
genau.
Frisches Paar Schuhe oder irgendwas einfach irgendwie anders dastehen lässt. Manchmal, obwohl es albern ist, aber es sind manchmal diese äußeren Faktoren, die gehören ja auch zu uns. Und wenn man das jetzt sich nicht nur an solchen Sachen definiert, so, dann ist es schon okay, das ab und zu mal zu nutzen, um sich selber zu tricken.
Deutschrap rasiert. Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast. Unzensiert und frisch rasiert.